Na, wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Google, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit. Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute.
Einen noch wunderschöneren guten Morgen von mir, und es ist wirklich ein guter Morgen. Nicht, weil ihr eine neue Podcast-Folge kriegt, sondern weil es der erste Morgen nach dem gestrigen Abend ist.
Der erste Morgen? Ja, das ist, ja doch, Jonas, das war, glaube ich, wieder eine sehr, sehr weise Aussage an der Stelle.
Da kannst du jetzt erstmal nichts dran sagen, es ist der erste Morgen nach dem gestrigen Abend. Aber warum freut mich das so, Wichert? Es freut mich aus zwei Gründen so, den einen weißt du gar nicht, den anderen weißt du schon. Gestern Abend habe ich das allererste Mal ein Paket ausgepackt. Nein, nicht das allererste Mal ein Paket ausgepackt. Ich habe ein Paket ausgepackt und habe das allererste Mal unser Buch in den Händen gehalten. Also wirklich physisch gedruckt, fertig, wie es im Buchhandel liegen wird, am 4. Februar in zwei Wochen und anderthalb Wochen ist es.
Der 4. Februar. Oder ist
anderthalb
Montag,
Wochen.
Montag
wie es einfach in anderthalb Wochen. Nee, Samstag ist der 4. Februar.
Samstag.
Oh. Gut, dass du es genauso. Nein, Samstag ist es auf jeden Fall. Wie ihr es quasi im Buchhandel kaufen könnt, wie es jetzt auch schon echt einige von euch vorbestellt haben. Und es ist krass, weil ich muss sagen, ich dachte mir, ja, wird bestimmt fancy. Es war schon so ein bisschen Gänsehautgefühl, ohne dass das jetzt übertrieben ist. Ich habe so ein bisschen so diese innere Unruhe, dieses innere Zittern gehabt.
Aber ja. Wenn man Klausurergebnisse öffnet.
Ja, genau so war das. Aber es ist ja was Positives. Und ich muss sagen, ich habe es ja auch schon ein bisschen durchgeblättert. Meine Eltern haben das schon gesehen und ich hatte gestern Abend noch einen Termin, da habe ich es auch einfach dabei gehabt, weil ich unterwegs war. Ich muss sagen, es gefällt mir besser, als ich erwartet hätte.
Ja? Ja. Ich hab's ja leider noch nicht.
Kleiner Fun-Fact hier für euch als Zuhörer. Das Buch wird, also wir als Autoren kriegen quasi natürlich vorab ein Exemplar, auch für, damit wir es euch zeigen können, bevor es rauskommt. Und das ist an einem Freitag vor einer Woche, anderthalb Wochen aus der Druckerei verschickt worden in unsere Adressen. Und ja, die Deutsche Post hat gestreikt, aber normalerweise braucht auch die Deutsche Post mit Streik nicht anderthalb Wochen, bis das Buch da ist, bis sich rausgestellt hat, das Buch wurde sowohl an Wicherts alte Adresse als auch an meine alte Adresse verschickt. Ja. Das heißt, keiner von uns hat dieses Buch regulär bekommen. So, ne? Aber als wir das dann geklärt haben, kam es innerhalb von einem Tag. Also war sehr schnell.
Schönes. Ich hoffe, du hast bei mir jetzt die richtige Adresse.
Ich habe die aus dem nichts angekommen. Ja, Moment mal kurz. Ich habe die aus dem Animus-Impressum genommen.
Ich hoffe nicht die Rücksenderadresse vom Lager.
Nein, die in Regensburg, die untere.
dann soll es eigentlich passen. Aber nee, bei mir ist noch nichts angekommen tatsächlich. Sowohl das erstversandte Buch, was mir dann die Nachmieterin zugeschickt hat, das soll
aber
heute
kommen.
Aber warte
mal, kommen. Hat die gesagt, das soll ein 10-Kilo-Paket sein, das erstversandte Buch?
Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, was sie da reingepackt haben, aber auf dem Versandlabel stand 9,8 Kilo oder so. Und ich weiß nicht, deswegen dachte ich jetzt, sie haben irgendwie die ganzen
Promo-Bücher angepackt. Als Autor kriegst du ja ein paar mehr Exemplare. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die alle auf einmal verschickt haben. Wenn doch, wäre das good to know, weil dann würde ich nämlich gerne auch meine ganzen Exemplare irgendwo mal wiederkriegen, die an eine falsche Adresse gegangen sind.
Ja, ich bin gespannt, was kommt. Aber heute soll auf jeden Fall das, was nach Erla geschickt wurde, kommen. Ja. Vielleicht ist während der Podcast-Aufnahme, ich kann die Tür nicht aufmachen und dann muss ich es morgen abholen, oder? Ach, ich mache die Tür auf. Ja, ich weiß nicht, das Paket vom Verlag, das zweite, ich weiß nicht, wann das kommen soll.
Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich auch inhaltlich weiß ich ja, was drin steht, aber es ist auch grafisch wirklich gut aufgearbeitet und es hat einen schönen, also ich finde, es fühlt sich gut an und das finde ich immer wichtig. Es ist, du kennst ja dieses klassische Romanformat, das ist es nicht. Es ist so ein bisschen dieses Hochwertigere, dieses so zwischen gebunden und so Taschenbuch.
Das klingt toll, ich freue mich drauf.
Ja, es fühlt sich gut an. Ist auch echt dick geworden, muss man sagen, ne? Sachen sind, wie ihr das kennt, wenn ihr markiert ja gerne wahrscheinlich was, wenn ihr Sachen, es sind Sachen drin markiert, es sind Dialoge drin, es sind ganz viele Krankenwagen drin.
Das ist wichtig, die Krankenwagen-Emojis. Aber ja. Das Ding ist ja, wir hatten ja eigentlich weniger Seiten geplant, aber wir waren zu eifrig und fleißig und haben einfach den Rahmen gesprengt, wodurch das Buch verlängert werden musste.
Ja, beziehungsweise ein Kapitel ist auch rausgeflogen sogar und das wurde dann ein anderes Kapitel. Also ein ganzes
Stimmt,
Kapitel.
Stimmt, das wäre ja sonst noch länger. Ah, ja.
Jetzt verstehe ich auch, weil ich habe mich gefragt, wo mein letztes Kapitel ist und das habe ich ja geschrieben komplett, aber das ist einfach gekickt worden. Tja. Weil, aber nicht, weil es scheiße war. es war sehr gut laut Lektorin, aber es hat irgendwie dann doch nicht, es hätte den Rahmen noch mehr gesprengt und dann wären es noch mehr als 240 Seiten. Zum Buch aber selber, was drin steht, wie wir es gemacht haben und so, gibt es noch eine eigene Podcast-Folge und zwar heute in einer Woche, nächsten Mittwoch, erzählen wir euch vom Schreibprozess. Wie kommt man überhaupt dazu, ein Buch zu schreiben? Das ist sicherlich eine Sache, die auch viele Leute interessiert, weil das ist ja nichts, was man so mal eben 0 nach 15 macht. Ich möchte einmal nur den letzten Satz auf diesem Buch vorlesen. Da steht unten, ganz hinten drauf steht, Richard Lüttier und Jonas Köller, das ist bestes Meditainment.
Das ist, ja, ich hätte es nicht besser formuliert.
Kann ich noch nicht. Das Wort Meditainment ist eine Neuschöpfung, schätze ich mal.
Meditainment, ja, das kommt auch in die Instagram-Bio.
Meditainer.
Ja.
Ja, so viel dazu. Dann, gestern habe ich auch endlich mal, bin ich endlich mal dazu gekommen, nachzugucken, wie meine Klausurergebnisse waren, denn ich habe ja vor 2 Wochen mal 8 Klausuren geschrieben und die sind irgendwie, die Ergebnisse gibt es ja in der Woche, aber ich war so viel unterwegs und arbeiten, dass ich irgendwie nie dazu gekommen bin. Ja, und damit habe ich auch meine letzten Klausuren in diesem Studium erfolgreich hinter mich gebracht. Ja, ja. Die schlechteste war eine 2,0, dafür, dass ich an einem Montag angefangen habe, richtig zu lernen und am Mittwoch 3 Klausuren, am Donnerstag 2, am Freitag 3 waren. Dieses Mal habe ich es ausgereizt, muss ich sagen, aber es hat funktioniert.
Altklausuren haben geregelt, oder was?
Ja, leider nicht. Nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Es war auch eine Klausur, wo gesagt wurde, ja, da kommen eh nur Altklausurfragen. Und dann habe ich die Klausur aufgemacht. Wir schreiben quasi in Person, in einem Hörsaal, ja, mit so viel Abstand, dass du sowieso nirgendwo abschreiben kannst. Also du bist schon auf dich allein gestellt. Dann habe ich die Klausur aufgemacht und die ersten 3 Fragen waren keine Altklausurfragen. Ich habe dieses Fach halt nicht gelernt. Ne? Und dann war's so, oh.
Ah, das ist immer ein Scheißgefühl, wenn die ersten 3 Fragen.
Ja, aber es waren zum Glück Sachen, die ich aus meinem, also ich konnte alle 3 mit meiner medizinischen Vorbildung, ja, die ich in diversen Fächern erworben habe, lösen.
Na gut.
War trotzdem ein komisches Gefühl, weil das dann kurz so, oh. Ja. Nee, so viel dazu. Darum soll es halt auch nicht gehen. Es soll aber um ein Thema gehen, das mich beschäftigt. Ich muss jetzt ja hier die Themen machen, Wichert. Ich muss hier die Themen in diesem Podcast machen, weil.
Ja, was soll ich sagen? Wir können auch gerne darüber reden, dass ich den gesamten Animus-Shop die Woche jetzt überarbeitet habe und bald ein ganz neues Design kommt, aber ich glaube nicht, dass das so interessant ist.
Gibt es auch ein Rebranding wieder? Einen neuen Namen?
Nee, kein Rebranding, einfach nur ein neues. Boah, ich könnte jetzt wirklich viel erzählen dazu. Also ich muss ja sagen, gestern und vorgestern habe ich, glaube ich, 8 oder 10 Stundentage gehabt. Also ich habe eigentlich schon jetzt Montag und Dienstag das gesamte Arbeitspensum für die Woche aufgebraucht, aha, was ich eigentlich haben möchte. Aber keine Ahnung, wenn ich so an einer Aufgabe dran bin, es funktioniert, ich bin in einer kleinen Untertask und die kriege ich nicht gelöst, dann bin ich, keine Ahnung, das triggert mich so hart, ich sitze da so lange dran, bis ich die gelöst habe.
Das ist aber ja, nicht 80-20-Prinzip.
Doch, weil das sind wichtige Tasks auf dem Weg zum Launch vom neuen Design. Also die müssen auf jeden Fall erledigt werden, aber nee, das muss gemacht werden. Dann sitze ich da dran, bis es gelöst ist. Heute Morgen habe ich es letztendlich dann ganz gefixt und in Kürze kann dann das neue Design mal in den Test gehen. Am Ende ist es richtig scheiße. Und das alte ist besser und dann habe ich einfach 2 Wochen umsonst dran gesessen. Naja, aber egal. Worum geht es heute, Jonas?
Es geht heute um das, was ich die letzte Woche in der Klinik gemacht habe. Es geht heute um ein Thema, das euch vielleicht auch schon mal irgendwie über den Weg gelaufen ist. Es geht um Narkose.
Narkose.
So, und jetzt muss ich einmal sagen, habe ich eine Sache gelernt, die man als Arzt sicher machen soll. Denn ich war ein paar Tage im OP auf der nicht chirurgischen Seite, auf der Anästhesie-Seite. Und die Ärztin könnte ja sagen bei den Patienten, hallo, ich bin, also die Anästhesistin, also die Anästhesie-Seite besteht ja aus einem Anästhesisten, einer Anästhesistin und einer Pflegekraft auf dieser Seite. Also Anästhesie-Pflege. Wobei ich mich immer frage, kennst du einen Unterschied zwischen, es gibt ja Krankenpfleger und Pflegerinnen, die sich quasi zur Anästhesie-Pflegekraft weiterbilden. Mhm. Und es gibt den Ausbildungsberuf ATA, also Anästhesie-Technische Assistentin oder Assistent. Mhm. Im Endeffekt machen beide das Gleiche, oder?
Auf meine erste Einschätzung, ja.
Weil es kann ja keinen richtigen Unterschied geben, denn de facto gibt es ja keinen Dritten da. Es gibt den Arzt und den oder die zweite Kraft quasi. Wie nennt man das jetzt? Nicht Helfer. Helfer finde ich ist so unter dem, was sie machen, sondern dem Arztmitarbeiter. Keine Ahnung.
Ja, wäre jetzt auch so meine erste Einschätzung. Vielleicht ist es einfach so die Möglichkeit für Leute, die Krankenpflege gemacht haben, die Möglichkeit, dass sie halt auch in die Anästhesie gehen können.
Ja, weil ich habe nämlich auch gestern hat mir jemand geschrieben, auch dass ATAs, also anästhesietechnische Assistenten, scheinbar auch in der Notaufnahme arbeiten können. Hat mich ein bisschen gewundert. Aber dann ist es ja wirklich scheinbar sehr ähnlich.
Na, ich denke so, die Grundzüge der Ausbildung sind sicher recht ähnlich. Überschneidend.
Ja, auf jeden Fall habt ihr da quasi einen Arzt und eine Pflegekraft, so wurde uns das immer gesagt, die quasi hilft, die dann, wenn ihr mal operiert worden seid, wisst ihr das vielleicht, oder falls ihr mal im OP wart, die quasi alles am Patienten macht, bis auf die Intubation, wenn wir ehrlich sind. Also die bringt die Elektroden an, die Blutdruckmanschette, die legt einen Zugang, kümmert sich damit, dass der Patient wirklich, dass das Monitoring stimmt und spritzt dann auch die schlafauslösenden Medikamente, auch ganz wichtig. Und der Arzt, der stellt sich aber am Anfang vor, natürlich, und befragt den Patienten. Und das ist, fand ich, richtig nice und guckt, dass auch wirklich der richtige Patient auf dem Tisch liegt. Mhm. Das macht der Chirurg hoffentlich auch einmal, aber es wird auch mehrfach gecheckt. Liegt der richtige Patient da? Welche Seite wird operiert? Was wird gemacht? Ne, damit man wirklich keine Scheiße baut. Wir alle kennen diese Bildgeschichten. Und die Ärztin hat sich immer vorgestellt mit: Hallo, ich bin XY und ich bin ihre Narkoseärztin. So, und ich immer, ich würde hingegangen: Hallo, ich bin XY, ich bin der Anästhesist.
Ja, so. Ja, klar.
Und dann, der ist mir aufgefallen, wenn du sagst, ich bin ein Anästhesist und da liegen ältere Leute, die denken sich, wer sind sie? Also die sagen es nicht, aber die verstehen ja nicht, was du meinst. Und Narkosearzt ist quasi schon Medizin auf Deutsch übersetzt.
Ja, das ist sehr smart. Sehr, sehr gut gemacht von der
Dann habe ich überlegt, wie ich das in anderen Fächern sagen würde. Hallo?
Ich bin der Aufschneider.
Der Aufschneider. Ich bin der Aufschneiderarzt. Der Chirurg kennt man. Was sagt der Proktologe? Hallo, ich bin der Popo-Arzt.
Ich bin der Popo-Arzt, ja.
Genau. Und da muss ich sagen, das ist mir wieder aufgefallen, wie wichtig Kommunikation mit dem Patienten im Krankenhaus auch ist, auf Augenhöhe. Denn, war bei zwei Ärzten, die haben beide gesagt, ich bin ihre Narkoseärztin, es waren beides Frauen jetzt zufälligerweise. Aber ich kann mir vorstellen, dass durchaus auch jemand hingeht und sagt: Hallo, ich bin der Anästhesist. Ich glaube nicht, ja, dass das nicht vorkommt. Und das verstehen also gerade ältere Leute oder Leute, die eh schon nervös sind, die schon, ne, die werden ja auch die kriegen ja auch Prämedikation. Das heißt, die sind vielleicht auch nicht ganz so da mehr, so 100%, vielleicht nur 90. Und es ist natürlich immer wichtig zu wissen, wer spricht da mit einem. Ja, finde ich zumindest.
Ja. Wobei für gewöhnlich müssen die ja eh irgendwie 24 Stunden vorher aufgeklärt worden sein, ne?
Ja,
klar. Das ist es ja auch. Also die müssen
ja auf jeden Fall. Nee, es ist oft meistens nicht der gleiche.
Ah, ist nicht derselbe? Ich dachte, das musste sein, aber gut.
Nö, also bei mir war es in keinem Fall der gleiche, der aufgeklärt hat.
Sicher?
Ja, in der Theorie steht, idealerweise ist es der gleiche, aber das ist, glaube ich, in der deutschen Krankenhausstruktur nicht möglich.
Ah, okay. Ja, das kann natürlich sein. Naja.
Aber wenn du bei Amboss guckst, steht da, idealerweise macht die Aufklärung vor, also die Anästhesieaufklärung, der gleiche Arzt, der die Anästhesie durchführt, habe ich nicht einmal mitbekommen.
Ah, okay. Alles klar.
So, und die Frage ist, hast du schon mal eine Anästhesie bekommen, eine Narkose? Wurdest du schon mal in Schlaf gesetzt?
Ja, ich denke schon mehrfach. Das einzige Mal, wo ich mich dran erinnere, war aber bei meiner Hüft-OP 2016.
Ist noch gar nicht so lange her, ne?
Nee, ist gar nicht so lange her, deswegen erinnere ich mich dran. Ich hatte auch irgendwann Blinddarm mit 13 oder so. Da erinnere ich mich auch nicht mehr wirklich dran. Aber ja, bei der hatten wir gleich auch drüber gesprochen, dass ich da rumgewitzelt habe mit der Seite, welches Bein es ist. Fand ich nicht so lustig. Ja, aber das war's dann auch. Hat dann kurz in den Mund geguckt am Tag vorher, so wegen Intubationsproblematen dahin und so und sonst. Weiß ich eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Dann war ich im OP-Saal und dann habe ich eine Maske bekommen und irgendwann habe ich geschlafen.
Ja, wir gehen gleich einmal diesen Prozess durch, ne, damit ihr auch mal wisst, wie läuft es ab? Wie läuft eine Intubation ab? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie läuft eine Narkose ab? Was gibt es für Möglichkeiten? Und für Steps, denn der Moment, wo du die Maske aufkriegst, ist ja noch nicht der Moment, wo du im Zustand bist, dass du operiert werden kannst eigentlich. Sondern da fängst du nur an, machen wir gleich. Aber weißt du hast ja eine Hüft-OP gekriegt. Wie lange war die?
Von der Dauer?
Ja.
Echt keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht.
War es eine Larynxmaske oder musstest du intubiert werden?
Ja, ich wurde intubiert dann auch.
Hat Larynxmaske nicht gereicht?
Ich weiß gerade gar nicht. Vielleicht war es auch Larynxmaske.
Ja, weil deswegen die Frage, wenn du jetzt gesagt hast, eine halbe Stunde, unkomplizierte OP.
Ja,
du bringst ja wahrscheinlich nicht so viele
Risikofaktoren mit. Danach auf jeden Fall ein bisschen Halsschmerzen hatte.
Ja, eine Larynxmaske liegt ja auch ein bisschen.
Ja, da habe ich mir auch gerade gedacht. Also kann auch von der Maske sein.
Obwohl die nicht so tief sitzt.
I don't know. Also ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, was ich da hatte.
Ja gut, der Moment, wo du wach bist, bist du sowohl extubiert und Lagensmaske, also extubiert bist du eh und Lagensmaske liegt halt auch nicht mehr, ne? Ja. Gut, aber dann können wir das mal, komm, wir gehen das mal hier im Dialog durch. Du bist jetzt mein Patient, ich bin ja gerade noch frisch drin und dann erzähle ich dir, was wir jetzt machen.
Wundervoll.
Wundervoll, du wirst operiert. Diese ganze, wer sind Sie, Herr Meier, Herr Müller, Herr Lütje, müsste man hier sagen. Ja, das haben wir jetzt alles schon gemacht. Und dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Na, ein paar Fragen stelle ich. Zwischendurch musst du auch wieder den Arzt raushängen lassen. Ein paar Fragen stelle ich dir schon noch.
Okay, Gott sei Dank, ich dachte schon.
Das ist dann, nee, keine Sorge. Was für Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, jemanden zu ins Schlaf zu setzen? Also so, welche Anästhesieformen gibt es? Nein. Gar nicht schlafen, bei manchen schläft man ja gar nicht.
Man kann es IV machen und inhalativ.
Genau.
Und ganz früh die Hammermethode.
Die kenne ich nicht.
Ja, mit einem Hammer auf den Kopf hauen. So.
Oh. Gut, ja, genau. Das sind so die Klassiker. Ich habe keine inhalative mitbekommen. Ich habe nur IV-Narkose mitbekommen. Was man noch machen kann, deswegen habe ich gesagt, man schläft nicht bei jeder. Es gibt natürlich noch die speziellen Sachen wie eine PDA zum Beispiel, eine Periduralanästhesie.
Ja, gut, das stimmt natürlich.
Bei Schwangeren, wenn sie sektioniert werden.
Ja.
Denn man muss halt auch sagen, dass bei allen Sektios, die ich mitgekriegt habe, und das waren jetzt drei mittlerweile, war die Frau wach und hat das Baby dann auch, als es wach war, quasi an den Kopf gelegt bekommen. Und das finde ich, ist ja, glaube ich, auch ganz schön. Und dementsprechend wird da idealerweise nicht intubiert, wenn es nicht sein muss.
Ja.
So. Können wir gleich auch mal drauf eingehen. Aber ich will jetzt erstmal bei der ersten klassischen Methode bleiben, die du gesagt hast. Also zu den weiterführenden gehören halt Lokalanästhesie, Spinalanästhesie und Periduralanästhesie. Können wir ein bisschen was zu sagen. Aber ich finde die total intravenöse Anästhesie, die TIA, eigentlich am spannendsten. Ich glaube, die wird auch am meisten gemacht, wenn wir ehrlich sind.
Die haut auch am besten weg, denke ich.
Die haut auch am besten weg, genau. So, und wenn du dann liegst du da auf dem Rücken als Patient und ich wurde auch tatsächlich in meinem Leben zweimal operiert. Das erste Mal ist auch, keine Ahnung, 2015 war das, glaube ich. Da kann ich mich aber nicht mehr so richtig dran erinnern. Also da weiß ich halt nicht mehr, was ich da für eine Anästhesie gekriegt habe. Da hatte ich auf jeden Fall auch einen Nervenblock. Oh, Entschuldigung, ist noch zu früh. Da hatte ich auf jeden Fall auch einen Nervenblock. Da gehen wir aber nicht drauf ein. Und dann wurde ich halt, als ich die gebrochene Nase 2,21 hatte, auch, die wurde halt gerichtet. Und da habe ich auch nicht nur eine Inhalationsanästhesie gekriegt, sondern habe auch eine Maskenbeatmung bekommen, also eine Lahmungsmaske, glaube ich sogar. Obwohl die OP nur eine Minute ging.
Echt?
Jo. Weil die haben mir was in die Vene gespritzt, das heißt, es kann keine Lachgasintubation gewesen sein, Lachgasbeatmung gewesen sein.
Ja, wahrscheinlich Propofol einfach, oder?
Ja, aber ist ja trotzdem eine intravenöse Narkose.
Du meinst gerade inhalativ, deswegen.
Nee, ich meine, es kann keine Inhalationsnarkose gewesen sein, weil ich ein Medikament über die Vene bekommen habe.
Okay, ja, ich habe verstanden.
Nee, deswegen. Intubiert war ich nicht bei so einer kurzen Sache, aber ich werde bestimmt. Ich weiß nicht, ob mich da jemand so lange bebeutelt hat, deswegen werde ich bestimmt mal eine Lahrungsmaske bekommen haben, zumindest. So, auf jeden Fall liegst du dann auf dem Rücken und dann kommt jemand und sagt ihnen so, geht gleich los. Weißt du noch, aber jetzt Prüfungsfrage wieder hier, was für drei, wir reden jetzt mal von einer richtigen Intubationsnarkose, ja, also einer, wo ein Tubus reingeschoben wird in die Trachea, in die Luftröhre. Was für drei Medikamentengruppen gibt man? Ich will jetzt keine Medikamente, sondern die Gruppen. Weil jedes Krankenhaus hat ja andere Vorlieben.
Ich denke Narkotika, Analgetika und Relaxantien.
Richtig. Würde ich aber und Amboss auch anders nennen.
Tja, du bist aber nicht Amboss.
Doch. Nein, richtig, vollkommen richtig. Also das allererste, was meistens gegeben wird, ist das, was du unter Analgetika hast, ist ein Opioid. Also Opioide sind es, kein normales Analgetikum, sind eigentlich immer Opioide, die gegeben werden. Dann Hypnotika und dann Muskelrelaxantien.
Das ist wundervoll.
Ja, so, das heißt, warum gibt man die Opioide, also warum fängt man damit an, de facto Schmerzmittel zu geben?
Weil es unangenehm sein kann, wenn man die anderen Sachen bekommt und weil man natürlich keine Schmerzen haben möchte.
Genau, man wird ja operiert. Das heißt, man hat auf jeden Fall ein Trauma, also man hat auf jeden Fall mehr Trauma, als man hatte, bevor man eingeschlafen ist.
Ja, Traumata wollen wir natürlich nicht haben in der Chirurgie.
Traumata wollen wir definitiv nicht haben, nee. wenn ihr das mal mitbekommt, wie meistens ist das Fentanyl oder Sulfentanyl.
Ja.
Das sind die Klassiker. Also Morphium habe ich da noch nie mitgekriegt. Sind beide auch viel potenter als Morphium. Ja. Habe ich aber auch, was ich auch gelernt habe, mir hat ein Anästhesist gesagt, dass man Fentanyl manchmal auch erst als letztes gibt, weil Fentanyl in der Vene wehtut. Ja. Oder wehtun kann zumindest.
Ja.
Ja. Und dann kommt das Schlafmittel als nächstes. Also beim Fentanyl seid ihr noch wach. Das ist nur so ein bisschen, das, ich weiß nicht, wie man das merkt, um ehrlich zu sein, aber der Patient ist weiterhin wach. Der ist halt, hat eine Maske auf dem Gesicht, wo er mit Sauerstoff, also 100%igem Sauerstoff beatmet wird, aber der atmet noch selber in dem Moment.
Ja.
Also der kriegt quasi Sauerstoff, aber er atmet selber. Das heißt, die Lungen...
Quasi angereichert mit Sauerstoff.
Genau, einfach nur angereichert.
Bei Intubation, falls sie länger dauert, dass man das ganz entspannt machen kann.
Richtig. Und dann kommt das Schlafmittel. Was gibt man als Schlafmittel meistens?
Propofol oder so.
Yes, ich glaube, das ist der Klassiker. So eine weißliche Flüssigkeit ist es, Propofol.
Ja.
Bei uns, als wir am ersten Tag Simulationsintubiert, also wir haben quasi eine Puppe intubiert und haben auch selber Propofol gegeben, und da musste der Arzt, der das geleitet hat, hat uns extra darauf hingewiesen, dass in den Spritzen kein richtiges Propofol drin ist, sondern nur nachgemachte Lösung. Und der letzte Satz war, er würde es lieber nicht sagen, aber er muss es sagen, aus Gründen.
Hat sich das doch jemand selber gespritzt im Unterricht?
Ich hatte, dass jemand einfach mal ein paar Mal mitgenommen hat, ne?
Ah, oder das? Lol. Oh Mann.
Das gute Zeug. Ja, Propofol ist auch Schwarzmarkt. So ist nicht.
Ja, klar, kannst du in Bochum sicher gut am Bahnhof verkaufen. In
Bochum? Weiß ich nicht. Soll ich mal gucken? Soll ich mal versuchen, Propofol am Bahnhof zu kriegen heute?
Ja.
Vielleicht klappt's ja. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch, ich habe ja bei meiner letzten OP 2021, habe ich auch Propofol bekommen. Boah, und man fühlt sich fit danach. Man fühlt sich nicht so irgendwie so niedergeschlagen, sondern man ist direkt wieder da und fühlt sich eigentlich ganz gut, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, weil es so schnell wieder ausschwemmt.
Ja, also man ist so groggy nach einer Narkose. Das hat man damit nicht. Ich war halt auch nicht lange weg, aber doch, ich war eigentlich zufrieden.
Das ist gut.
Genau, Propofol. Propofol ist sehr venenreizend, das heißt, es brennt in der Vene.
Hm.
Wird vorher gesagt. Und dabei passiert es jetzt, dass der Patient so langsam weg ist.
Wird müde.
Wird müde. Wie checkt man, ob der Patient noch selber wach ist?
Augenlid hochheben und Reize setzen.
Einmal über die Wimpern, genau, aber eigentlich wird, also einmal über die Wimpern streichen sollte reichen als Lidreflex.
Ja.
Wenn da nichts kommt, dann ist er nicht mehr wach.
Ja.
So, jetzt die nächste Frage. In dem Moment, er hat jetzt Propofol gekriegt, ne, er schläft jetzt. Atmet er noch selber, ja oder nein?
Naja, kommt dran, wie viel Propofol er bekommt.
Normale Dosis, keine Ahnung, 160 Milligramm kriegt er auch, oder 180.
Also für gewöhnlich atmet er erstmal noch, aber wenn es zu viel Propofol wird, dann wird dann die Atmung auch langsamer.
Ja, Michael Jackson ist an einer Propofol-Überdosis gestorben.
Kleiner Funfact hier.
Der hat nämlich einen Privatarzt natürlich auch gehabt, wie man das so hat in dem Modus, und der hat, boah, ich glaube, der hat relativ lange einen Propofol-Perfusor zum Schlafen genommen. Und irgendwann war der nicht mehr richtig eingestellt, glaube ich.
Das war ein Riesendrama.
Ich meine, das war das. Ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, das habe ich noch so in Erinnerung. Genau, aber der Patient atmet noch weiter. Denn die Atmung wird erst, also eine kuriose Frage, warum muss man überhaupt die Atmung stoppen?
Naja, wenn wir intubieren wollen, dann soll der Patient ja nicht mehr dagegen atmen, sondern die Intubation übernimmt das ja.
Und warum möchte ich, dass der, ich meine, wenn der Patient selber atmet, ist doch gut. Warum will ich das denn generell nicht haben, wenn ich operiere?
Zur Atemwegssicherung, falls der Patient erbricht oder so, ist natürlich die Intubation indiziert, und da ist eine selbstständige Atmung kontraproduktiv.
Ja, richtig. Und nächste Frage, wenn der Patient intubiert ist, ne, hebt sich der Brustkorb noch?
Ja.
Also das heißt, da ist es weiter genauso wie vorher.
Ist wenn man Luft, jetzt aber einfach rein und raus strömt.
Genau, wenn ich jetzt aber, ne, wenn ich jetzt an der Lunge was operieren will, oder am Herzen, also da oben, Muss ich dann was anderes beachten? Weil dann will ich ja vielleicht einen stillgelegten Bereich haben und nichts, was sich da irgendwie die ganze Zeit ausdehnt. Geht das?
Mit der Herz-Lungen-Maschine oder so.
Ja, das wäre jetzt auch meine Antwort drauf gewesen. Ich weiß auch, die Frage habe ich einfach gerade spontan gestellt, weil es in meinem Kopf selber also, war.
Ich dachte, du hast ja jetzt so einen Fragenzettel, mündliches Examen, Anästhesie.
Du kriegst hier...
Facharztfragen.
Ich weiß nicht schon wieder, dass wir endlich wieder einen Podcast aufnehmen, ne?
Ja, endlich wieder mein Wissen testen hier.
Ja, das ist, kannst du direkt eine Folge Michael Wills Wissen rausmachen aus dieser Podcast-Folge.
Ja, ich übernehme die Frage.
Nee, das habe ich mir jetzt gerade mal selber gefragt, jetzt mal for real. Also ich habe jetzt keine Lungen-OP gesehen und keine Herz-OP. Also irgendwann mal, aber jetzt nicht dieses Mal. Wenn ich eine Lunge operiere, will ich ja nicht, dass sie sich bewegt eigentlich, ne?
Ja,
oder dass sie sich stark bewegt. Sein.
Kommt immer darauf an, denke ich, auf was gemacht wird, aber ja.
Aber bei der Herz-Lungen-Maschine wird das Blut ja extrakorporal mit Sauerstoff angesättigt.
Ja.
Das heißt, da ist die Lunge wirklich still.
Ja, ist ein bisschen umständlicher.
Ja, ich glaube, dass das in diesem Bereich sein wird. Gut, genau. Und was bringt den Patienten dann zum Schlafen? Also wir haben jetzt ja zwei Medikamentengruppen schon gegeben, jetzt kommt die dritte dazu.
Na, der Patient schläft ja schon. Ja.
Dass die Patient dazu sein, mit seiner eigenen Atmung aufzuhören, Entschuldigung.
Also, Muskelrelaxanz heißt ja.
Genau.
Oder zu viel Propofol.
Oder so.
Geht auch.
Das ist auch die richtige Antwort. In der Klausur kann man das wenn da steht, wodurch wird die Atmung angehalten, wäre das anfechtbar.
Zu viel Fanta geht auch.
Ja, stimmt.
Du musst einfach irgendwas zu viel geben, dann hört es schon auf zu atmen.
Ja. Aber Muskelrelaxanz macht ja Sinn, weil was tut Muskelrelaxanz? Naja. Das ist eine gute Frage, drei Möglichkeiten. Atmung ist ja was Muskelgesteuertes. Ne? Wir haben ja Atemmuskulatur. Größter Atemmuskel, Richard?
Diaphragma.
Richtig. Boah, krass. Als hättest du Medizin studiert.
Ja, ich weiß auch nicht. 2 Jahre her, aber trotzdem noch so ein bisschen Wissen da.
Und jetzt noch, wenn wir jetzt kommen, ich bin jetzt gerade so drin in dem Modus. Welche Nerven innervieren das Diaphragma?
war es nicht der, warte kurz, der Vagus.
Ja, aber ich wollte auf diesen Merkspruch 3-4-5 keeps the diaphragm alive.
Ja.
Ja.
Was ist eine Frage?
Welche Spinalnerven sind das?
Ach so.
Also bei welchen?
Das ist doch nicht der Vagus. Naja, keine Ahnung. Die Diaphragma-Nerven halt.
Ja, deswegen mal 3-4-5 keeps the diaphragm alive.
Ach so.
Kennst du den nicht?
Nö. Krass. Außerdem ist das bei mir Vorklinik gewesen.
Ja, bei mir auch.
Diaphragma-Innovation. Nee, ich habe nie was mit Merksprüchen gemacht irgendwie. Nur Van. Vene, Arterie, so. Nerv.
Warte mal, was ist das? Leiste oder was soll das?
Ivan, ja, ich glaube, ja, von genau. Innen, Vene, Arterie, Nerv. Irgendwie sowas. Ja. Das ist auch der einzige, den ich weiß. Und natürlich Anton Pulmonale.
Ja gut, aber den kennt glaube ich jeder, der ein irgendwie... Klassiker. Anton Pulmonale ist auch, trinkt Milch und 2245, das ist auch einfach ein sehr einfacher Merkspruch, ne?
Ja, deswegen konnte ich ihn mir merken.
Genau, Muskelrelaxanz, der Mensch hört jetzt wirklich auf zu atmen. Und jetzt kommt aber auch der kritische Moment, muss man ehrlich sagen. Denn jetzt muss man ja irgendwie schaffen, eine sichere Sauerstoffleitung in diesen Patienten zu legen, bevor der, naja, hops geht.
Ja, deswegen ist er hoffentlich vorher gut mit Sauerstoff angereichert worden.
Ja, ich überlege gerade, ich hatte jetzt, war bei uns immer relativ schnell die Intubation durch. Das heißt, da hatte ich jetzt keinen, wo der irgendwie einen Sättigungsabfall hatte, richtig starken. Aber in unserer Prüfungssimulation hatte mein Patient plötzlich eine Sättigung von 45. Weil simuliert wurde, dass der Tubus, also der das Ding, wie kann man Tubus beschlauchen? Schlauch? Ist das ein Schlauch?
Das Rohr.
Das Rohr, das man quasi in die Luftröhre legt. Ihr müsst euch vorstellen, im Rachen habt ihr zwei verschiedene Röhren. Einmal eine Luftröhre und eine Speiseröhre. Die sitzen anatomisch nah beieinander. Und sind beides hohl. Und der Schlauch lag quasi simuliert, das war bei mir nicht so, aber der Prüfer wollte, dass wir darauf reagieren, in der falschen Röhre. Nicht in der Luftröhre, sondern lag im Magen. Er lag quasi im Magen, denn falsche Röhre getroffen. Was passiert?
Der Patient nach der OP ganz schön viel rülpsen.
Ja, erstens das. Und zweitens kommt halt keine Luft in die Luftröhre, ne, da wo es hin soll, in die Lungen. Die Lungen bleiben einfach leer.
Das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht. Und dann fällt die Sättigung, also die sättige Sauerstoffsättigung im Blut fällt dann natürlich relativ schnell ab, weil, ja, ich meine, womit soll das Blut denn angesättigt werden, wenn der Sauerstoff in den Magen geht? Also, das geht ja nicht. Und dann, da ging, das war halt unsere Prüfungssimulation, da ging es halt darum, dass man dann den Tubus, dass man das checkt. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das ist zu medizinisch jetzt. Wie man das hin, also klar Sauerstoffabfall, aber man hat auch keinen CO2-Rückfluss zum Beispiel, den man misst, also kein EdCO2 in der Kapnographie.
Kein Atemgeräusch in den Lungen.
Und kein Atemgeräusch, genau. Also die Lunge sollte nicht seitengleich belüftet sein und der Magen sollte nicht frei sein. Das sind dann zwei Sachen, die man beim Abhören hören würde. Also die Lunge, also idealerweise ist die Lunge seitengleich belüftet und der Magen ist frei, aber wenn der falsch liegt, dann halt genau andersrum. Und dann geht es halt darum, dass du den Tubus schnellstmöglich wieder rausziehst und erstmal zwischenbeatmest, damit der Patient wieder einigermaßen von der Sättigung hochgeht und ein bisschen Sauerstoff in seinen Körper kriegt.
Ja.
So. Dann kriegt er wieder eine Maske auf und dann wird erstmal wieder ein bisschen beatmet, bis der nächste Versuch gestartet wird, diesen Menschen zu intubieren.
Diesmal aber nicht vom Praktikanten.
Ich war ja nicht Praktikant, ich war ja Assistent, ich war ja ganz normal Assistenzarzt in dieser Prüfung.
Dann diesmal vom Oberarzt.
Der Tubus lag auch gar nicht falsch, das hat nur der Prüfer gesagt, damit wir diese Situation simulieren können.
Ach so.
Weil der hat selber die Sättigung bestimmt quasi, die war jetzt nicht im Gerät bestimmt. Ja, und beim Intubieren, also was mir aufgefallen ist, man muss ja, um zu intubieren, um diesen Schlauch in den Menschen reinzukriegen, muss man den Mund aufkriegen erstmal irgendwie, ne? Weil, naja, wenn der Muskel relaxiert ist und alles, geht es gar nicht so einfach, den Kiefer hochzukriegen. Ne? Der Patient macht ja nicht mit.
Ja.
Dafür benutzt man ein Laryngoskop, das ist quasi so ein Gerät. Guckt es euch einfach bei Google an, das ist so ein rechteckiges Gerät, mit dem man den...
Wie so eine Sichel.
Wie so eine Sichel, genau, mit dem man quasi die Zunge weghebelt. Und die, ja, ist ja so.
Ich dachte, man soll nicht hebeln.
Ja, nein, hebeln ist halt die auf keinen Zähne. Fall hebeln.
Das ist so das eine, was man nicht machen soll, hebeln.
Ja, aber wie die Zunge wegschiebt, hätte ich sagen können,
glaube
ich.
Ne? Ja.
Wegschiebt.
Ist besser.
Und dann die Stimmlippen an der Luftröhre darstellt.
Ja.
Und wenn man das sieht, die stimmt, also die kann man auch, muss ich auch sagen, habe ich das erste Mal so richtig im Patienten gesehen, die kann man gut sehen. Die Stimmlippen kann man, ne, mit einem Videolaryngoskop noch besser, ist immer schöner, aber man kann die Luftröhre ganz gut sehen und dann muss man das reinkriegen. Problem jetzt, wir haben es an Puppen geübt, das Intubieren, ja, Anfang der Woche. Mhm. Und da knarren die, da machen die Zähne ganz eklige Geräusche, wenn man die ganze Zeit die Zähne kaputt machen würde. Ne? Meine Puppe hat die ganze Zeit, ne, ich schwöre dir, wenn...
Also ich hast du doch gehebelt.
An der Puppe habe ich nicht gehebelt, ich habe alles ausgebrochen, glaube ich. Bei Menschen dann nicht mehr, aber an der Puppe war, an der Puppe ging's. Also meine Puppe hätte auf jeden Fall eine mehrfache Zahnzusatzversicherung gebraucht.
Hoffentlich privat versichert.
Ja. Bei Menschen dann nicht mehr, aber an der Puppe ist halt, ja, das ist ja egal, was da passiert.
Ja, aber das macht man ja, um halt möglichst gut zu sehen, worein man intubiert, damit man nicht blind irgendwie reinstecken muss. Sondern
ja, aber dann landet es nämlich entweder im Magen oder es landet nirgendwo.
Oder nirgendwo, genau. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen bestmöglich dann intubieren, dass wir auch unter Sicht intubieren können. Und deswegen macht man das Ganze.
Ja, auch übrigens, auch ne, wenn ihr jetzt denkt, ja, aber das dauert, also ja, das dauert ein bisschen, aber auch in der Notfall, also auch bei einer Notfallintubation, wenn jetzt ein Patient kommt, der stark blutet, also es gibt genug Not-OPs in Deutschland jeden Tag. Ja, Patient blutet stark, Kind muss notfallmäßig geholt werden. Auch dann intubiert man unter sich. Dann sagt man nicht, scheiß drauf, Mund auf, Tubus rein, irgendwo treffen wir schon. Sondern weil es ist ja, ihr müsst das ja so sehen. Erstens glaube ich, dass Anästhesisten, die das sehr oft gemacht haben, nach 100 Mal kann man das einigermaßen. Und zweitens, naja, es geht ja darum, den Patienten zu mit Sauerstoff zu versorgen. Wird der nicht mit Sauerstoff versorgt, ist scheißegal, ob der eine lebensbedrohliche Blutung hat, dann stirbt der vorher an Sauerstoffnot.
Ja. Und lieber einmal mehr Zeit lassen und richtig intubieren, als dreimal falsch machen und dadurch viel Zeit verlieren.
Weil man es hektisch macht. Wenn der Tubus rausgeschoben werden muss, also rausgeholt werden muss, zwischenbeatmet werden muss, bis die Sättigung wieder hochgeht, und dann muss man ja warten erstmal. Die Sättigung steigt ja nicht innerhalb von 10 Sekunden wieder.
Ja, genau.
Und wenn der Patient aber eine lebensbedrohliche Blutung hat, kann der Chirurg nicht anfangen, solange der Patient nicht beatmet ist.
Finde ich Chirurg nicht gut, Patient auch nicht.
Für beide scheiße und wahrscheinlich auch Stimmung und OP dann sehr stressig. Ja. Und der zweite Versuch, diesen Tubus reinzuschieben, wird wahrscheinlich nicht besser, weil du bist viel gestresster als beim ersten Mal.
Mhm. Deswegen lieber beim ersten Mal ein paar Sekündchen mehr Zeit lassen.
Wäre dann auch schlecht, wenn du nach dem zweiten Mal es immer noch hinkriegst und dann deinen Oberarzt rufen musst und der muss ja erstmal kommen.
Von zu Hause. Alles vorbei. Dann ist Ärger.
So lange hält der Patient, glaube ich, dann nicht durch, wenn er eine lebensbedrohliche Blutung hat.
Wahrscheinlich nicht, ne.
Ja, genau. Das ist so die klassische Art der Beatmung, der Narkose. Deswegen schlaft ihr, wenn ihr operiert werdet. Und dann gibt es halt noch andere Sachen, wie die Spinalanästhesie, wo quasi nur ein Teil des Körpers betäubt wird, über die Spinalnerven am Rücken. Eine lokale Anästhesie, eine lokale Betäubung kennt ihr alle vielleicht, ne? Je nachdem, wo was gemacht. Zum Beispiel, was ich auch immer interessant finde, wenn du am Kopf genäht wirst, kriegst du eine lokale Betäubung vorher für einen Stich. Und klar ist es ein Stich weniger. Also ich wurde auch mal mit zwei Stichen genäht und habe vorher aber eine Spritze bekommen für die lokale Betäubung und die tat schon weh.
Ja.
Also, aber kriegt ja für viele Zahnärzte geben auch andauernd lokale Betäubung.
Im Mund würde ich das so eklig finden, habe ich zum Glück noch nie. Ey.
Ich auch nicht. Klassische lokale Betäubungsmittel, Lidocain.
Ja.
Ja, das gibt es auch noch. Und dann gibt es halt das, was wir am Anfang noch gesagt haben, die Inhalationsnarkose. Das darfst du jetzt erzählen, ich habe genug geredet.
Ja, bei der Inhalationsnarkose wird quasi ein Gas inhaliert, was euch in einen wundervollen, tiefen Schlaf versetzt.
Genau. Ist dann Lachgas, Sevofluran oder Isofluran, wobei man auch sagen muss, dieses Gas läuft auch während der Narkose meistens über die Maske, die du auf hast, also über den Tubus. Also Sevofluran lief bei uns bei jeder Narkose.
Ja.
Ja, quasi zur Aufrechthaltung, ja. Ne? Das, ja. Weil du kriegst ja das Schlafmittel, das Propofol, kriegst du ja einmal. Und idealerweise muss es nicht nachgespritzt werden. Damit du aber schlafend bleibst, kriegst du halt die ganze Zeit ein Gas.
Ja, genau. Das ist quasi Narkoseeinleitung und Narkoseaufrechterhaltung.
Genau, weil so lange wirkt es dann ja auch nicht. Propofol wirkt gar nicht so lange, ne?
Nee, deswegen ist das ja so beliebt für so winzige Eingriffe.
Ja.
Weil man es eben schnell wieder ausflutet.
Wäre halt scheiße dann, wenn du irgendwie so eine Stunde OP hast oder zwei, und dann nur Propofol hast. Hallo, hier bin ich wieder. Ja. ja. Es ist ein ganz interessantes Feld, muss ich sagen. Was ich aber auch gemerkt habe, also idealerweise geht alles gut bei einer OP. Und du hast so eine 2,5 Stunden OP. Oder eine 2 Stunden OP, wo dann aber auch noch ein Schnellschnitt gemacht wird von einem Gewebe, das vielleicht bösartig ist, das dann erstmal in die Pathologie geschickt wird und dann wartet man aufs Ergebnis. Da sitzt man als Anästhesist schon gut und gerne mal, weil wenn alles gut läuft, die Vitalwerte in Ordnung sind, muss man nichts machen.
Ja.
Vielleicht mal ein bisschen irgendwie Muskelrelaxanz nachspritzen oder Fentanyl nachspritzen, wenn man merkt, der Patient hat gerade sehr viel Stress. Und das passiert übrigens, ne? Wenn geschnitten wird, der Blutdruck geht hoch.
Ja, denn auch im Schlaf kann der Körper natürlich Schmerzen empfinden. Das ist ja nicht
etwas, das ist eine gute Frage. Also es ist halt wirklich verrückt, weil man sieht diese Stressparameter des Körpers, ne? Die steigen wirklich an, der Mensch, der merkt ja nichts, der ist ja schlafen. Und trotzdem registriert der Körper, da schneidet gerade jemand
nicht rein, ich will da nicht. Er merkt schon was, er ist halt nur nicht bewusst. Aber ja, die Nerven, die funktionieren ja trotzdem und die Signale ans Gehirn.
Ja, ja. Und dann muss man den Blutdruck natürlich auch mal wieder vielleicht ein bisschen in den Griff kriegen, ne? Wenn er bei 160 schon ist.
Ja, ja, und natürlich, wir wollen ja, wie vorhin schon gesagt, Traumata vermeiden, wenn der Patient, selbst wenn er schläft und es nicht aktiv mitbekommt, ultra die Schmerzen hat in der OP, ist nicht so gut.
Nee, ist definitiv nicht so gut. Ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, wenn alles gut läuft, dann sitzt man da schon viel rum. Also dieses Klischee, Anästhesisten trinken nur Kaffee, hat sicherlich so ein bisschen seine Berechtigung, weil wenn halt lange OPs sind, lange Seele, bei kurzen Seelen, wenn die irgendwie jetzt an einem Vormittag 5 Stück machen, dann bist du die ganze Zeit dabei, nur einzuleiten und auszuleiten. Aber auch eine andere Sache, ne, Anästhesisten sind trotzdem weiterhin sicherlich die besten Notfallmediziner, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, Anästhesisten kennen sich am besten mit den wirklich lebensrettenden und lebenswichtigen Maßnahmen aus. Deswegen immer, hofft immer, wenn ihr einen Notarzt braucht, dass es ein Anästhesist ist und kein Chirurg.
Definitiv. Das ist so die wichtigste Message, denke ich.
Ja, gut, Internisten weiß ich nicht. Wir machen mal kurz das Notarzt-Ranking. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten hier, aber was glaubst du? Anästhesist, Chirurg, Internist. 3 Möglichkeiten. Was glaubst du, wer ist der beste Nodas? Was glaubst du, wer sollte... Nein, ich glaube, alle sind ja alle ausgebildet.
Wir haben die Lösung schon verraten, wem wir zumindest am meisten vertrauen
würden. Ich will nur wissen, wie du Internist und Chirurg ranken würdest.
Internisten über Chirurgen.
Weil du musst halt nichts... Also der Notarzt wird so wird gut wie nie was... Ja, ich überlege gerade, was es gibt. Man kann aber eine Drainage theoretisch im Wagen schon legen, ne?
Ja gut, das kriegt auch ein Internist hin.
Also ist ja schon ein kleiner Schnitt.
Ich würde das einem Internisten auch zutrauen, aber ja.
Ich dachte, die können nur Briefe schreiben.
Ja, aber du musst ja auch dokumentieren als Notarzt, das ist auch wichtig.
Ja, stimmt, du musst auch dokumentieren. Wer schreibt, der bleibt.
So ist es.
Ja, ich würde es auch so ranken. Also, und deswegen muss ich halt auch sagen, finde ich Anästhesie auch sehr spannend. Ich weiß, also jetzt Stand heute, weiß ich gerade gar nicht, was ich machen würde für ein Fach. Also Ortho, ja, aber hat halt 6 Jahre Klinik, deswegen vielleicht auch nicht. Anästhesie, super spannend. Anästhesie geht aber eigentlich auch nur in der Klinik, das darf man halt nicht vergessen. Man kann als ambulanter Anästhesist arbeiten und dann für Praxen die ganze Anästhesie machen, das geht. Aber du musst ja trotzdem erstmal ausgebildet sein. Was man auch machen kann, was ich auch schon öfter mitgekriegt habe, man fängt an mit Anästhesie und geht dann trotzdem in die Allgemeinmedizin.
Ja.
Weil die Basics sind sicherlich nicht schlecht, die du kriegst.
Ja, definitiv. Ich glaube, so 1-2 Jährchen in der Anästhesie, die tun jedem gut.
Die tun jedem gut, ja. Das denke ich auch. Wie eigentlich, wann war diese Folge für dich?
Ja, ich finde das interessant. Also Anästhesie ist, finde ich, ein spannendes Fach und es sind ja auch wichtige Sachen, die eigentlich jeden betreffen. Also ich glaube, jeder von uns war irgendwie schon mal in einer Situation, wo er operiert wurde oder zumindest schon mal im OP mit dabei. Und ich glaube, das ist dann ganz cool, das mal so ein bisschen zu verstehen. Und natürlich auch super, um mein Wissen aufzufrischen.
Wunderbar. So, ich bin auch nicht eingeschlafen. Ich hoffe ja auch nicht. Wir hören das nächste Woche mit der großen Special-Folge zum Buch. Da erzählen wir euch alles. Vielleicht mache ich vorher mal einen Fragensticker, dann könnt ihr uns auch die Fragen stellen, damit wir wissen, was ihr wissen wollt. Und jetzt wünsche ich euch einen... Wenn ihr diese Folge zum Schlafen hört abends, dann hoffe ich, dass ihr jetzt so langsam wegdöst ohne Propofol.
Das ist unser persönliches Propofol, ist der Podcast. Gute Nacht, bis dann, ciao.
Schade, das war's schon wieder mit Blutige Anfänger. Aber nicht traurig sein. Nächste Woche gibt's wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.